Guten Morgen. Morgen. Wir kommen ja von einer Predigtserie übers Vaterunser her. Gestern haben wir dann den Vaterunser-Weg hier noch offiziell eingeweiht. Ich bin nur ganz erfüllt von dieser Einweihung, aber auch von dieser Predigtserie. Und jetzt, nachdem wir das Thema Vaterunser abgeschlossen haben, gehen wir jetzt den nächsten Schritt. Wir blicken jetzt nach vorne. Jetzt geht's in Richtung Ostern. Heute ist Palmsonntag, die Karwoche beginnt. Und ich erlaube mir heute Morgen, das habe ich übrigens von meinem Zahnarzt gelernt, der erlaubt sich auch immer, mir eine Rechnung zu schicken, steht da immer so schön drunter, ich erlaube mir für meine Bemühungen, ich erlaube mir heute Morgen auch etwas, ich erlaube mir heute Morgen, uns mit ein paar sehr, sehr unangenehmen Zahlen über die letzte Woche zu konfrontieren. Und mir ist klar, dass das eine sehr, sehr einseitige Sichtweise ist, die ich jetzt da darstelle. Aber ich glaube, gerade zum Einstieg in die Karwoche und auch zum Einstieg in das Thema jetzt, ist das angemessen. Zur letzten Woche. So, liebe Konstanze, könntest du mir kurz den Beamer anschalten? Jawohl. Dankeschön. In der letzten Woche sind vermutlich, und ich rede jetzt von 7 Tagen, und die Zahlen, die sind aus dem Internet, ich habe versucht, die seriös zu recherchieren, sind vermutlich 1.008 Kinder im Jemen an Unterernährung gestorben, verhungert. Muss ich das mal vorstellen, was das für die Eltern bedeutet, welche Schuldgefühle die plagen müssen. Das sind Wunden, die sind, solange diese Eltern leben, werden die begleiten. 1.008 in einer Woche. In der letzten Woche sind 15 Menschen im Schnitt im Mittelmeer ertrunken auf ihrer Reise nach Europa. Sie hatten keine Chance, weil niemand da ist, der sich um sie kümmert, der sie rettet. Und sie sterben wahrscheinlich anonym, ohne dass ihre Familien daheim etwas davon erfahren. Sie leben vielleicht jahrelang in der Ungewissheit. Hat es ja geschafft, hat es nicht geschafft. Sie leben mit der Unsicherheit. In der letzten Woche wurden 14 Menschen in Deutschland ermordet, ausgelöscht von der Hand anderer. In der letzten Woche wurden 1.900 Babys abgetrieben in Deutschland. Das sind Kinder, die nie lachen lernen, nie laufen lernen, nie lachen werden, die sich nie das Knie blutig schlagen, nie blöde Flöte spielen werden, nie in den Kindergarten gehen, keine Ingenieure werden und auch keine Krankenschwestern. Weltweit sind in der letzten Woche 700 Tier- und Insektenarten ausgestorben. Tiere, die nie erforscht wurden, die man sich nie genauer angeschaut hat oder Insekten. Wunder der Schöpfung, Wunder Gottes, ist keiner mehr da. Es gibt keine Möglichkeit mehr, die zu bestaunen. Das ist irreversibel, das geht nicht mehr zurück. Ausgelöscht, für immer verloren. Und man kann natürlich weitermachen. In Deutschland wurden 2.900 Ehen geschieden. Und stelle sich mal diesen Berg an Schmerz vor, der sich da anhäuft, Tag für Tag, Woche für Woche, was das bedeutet für die Mütter, für die Frauen, für die Männer, vor allem für die Kinder und die Eltern. Gigantisch. Es ist mir klar, dass das eine sehr, sehr einseitige Sichtweise ist. Und ich bin mir sicher, dass in der letzten Woche es gab wesentlich mehr gute Taten als schlechte Taten. Aber wir reden ja nicht über die guten Taten, wir reden über die schlechten Taten. Und trotzdem ist es Teil unserer Wirklichkeit. Es ist ein bedrückender Teil unserer Wirklichkeit. Und an diese Zahlen hier möchte ich eine ganz alte Frage anknüpfen, eine uralte Frage. Das ist die Frage der Lösung von diesem Problem, vielleicht auch die Frage der Erlösung. Die Frage, was ist Gottes Antwort darauf? Was gedenkt Gott zu tun angesichts solch einem Zustand, angesichts solchen Zuständen in der Welt? Was ist Gottes Antwort? Und es geht ja weiter, es geht ja wirklich um Erlösung. Ich hätte die Statistik auch anders führen können, wenn ich nur mein Leben anschaue. Wie oft war ich zynisch daheim? Vermutlich reicht zweistellig. Ironisch, selbstherrlich, überheblich, unfair, habe Menschen unterschiedlich eingeteilt, habe manche wichtiger genommen, andere ignoriert. Das können wir weiterführen, das betrifft auch mich. Jetzt, wie kommen wir da raus? Wie kommen wir Menschen da raus? Kann man natürlich sagen, ist doch alles selbst gemacht, selbst produziert, selbst generiert. Das ist doch nicht Gottes Verantwortung. Der müsste uns da gar nicht raushelfen, das sind unsere Probleme. Wir haben uns das eingebrockt. Wir sorgen dafür, dass es hier so zugeht. In der Bibel hat sich schon sehr, sehr früh die Erkenntnis durchgesetzt, dass wir Menschen da alleine nicht mehr rauskommen. Wir sind da nicht in der Lage dazu. Wir sind nicht in der Lage dazu, uns selbst zu erlösen. Und wir sind nicht in der Lage dazu, diese Probleme selbst zu lösen. Wir brauchen Anleitung, wir brauchen Hilfe und wir brauchen Kraft. Die Dinge fehlen uns. Sonst kommen wir aus dieser Misere nicht raus. Ja, was ist Gottes Antwort? Was gedenkt er zu tun? Und Gott hat geantwortet. Und Gott hat eine Lösung für diese Not. Und so sind schon, wenn man in der Bibel liest, die Bibel ist ja zweigeteilt, wir haben das Alte Testament, den jüdischen Teil, den teilen wir ja auch mit den Juden, und dann das Neue Testament, der spezifisch christliche Teil. Und so sind schon vor tausenden von Jahren sind Propheten oder Seher, steht in manchen Übersetzungen, oder Gottesmänner aufgetreten, die gesagt haben, Gott wird jemand schicken. Gott wird jemand bevollmächtigen. Gott wird jemand beauftragen und jemand die Kraft geben, der uns da rausführt. Da wird jemand kommen, der Auserwählte, der Obi-Wan Kenobi, der Messias, so heißt es in der Bibel. Hebräisch, Griechisch, der Christus. Christus heißt der Gesalbte. Früher hat man die Könige mit Öl gesalbt, wir werden es nachher noch sehen. Der wird kommen und dann wird der uns rausführen. Dann hört es auf mit dem Sterben im Mittelmeer und mit dem Sterben im Mutterleib. Dann hört es auf mit dem Krieg und mit dem Hunger und mit dem Elend. Wenn der kommt, der Messias und der Christus, dann beginnt was ganz Neues. Sehr, sehr früh hat sich die Erkenntnis durchgesetzt. Und sehr früh sind diese Propheten, diese Seher aufgestanden und haben gesagt, da kommt jemand. Das wird kommen. Das wird passieren. So, das ist das Alte Testament. Jemand, der dafür sorgt, dass aus 1000 toten Kindern 1000 glückliche Kinder werden. Und aus 2900 geschiedenen, zertrümmerten, kaputtgeschlagenen Ehen 2900 glückliche, harmonische und friedvolle, vitale Ehen. Da wird jemand kommen und dafür sorgen, dass wir in Harmonie mit dem Planeten, mit der Natur leben. Der wird kommen und das ist der Messias oder der Christus, der Gesalbte, der von Gott Auserwählte und Gesandte. Das Neue Testament wiederum, das versucht nichts anderes, als uns zu sagen, ja, der Messias ist gekommen. Jesus von Nazareth. Jesus von Nazareth ist der Messias. Er ist dieser von Gott Gesandte. Er ist der Gesalbte. Er ist die Antwort Gottes. Die Frage war, was gedenkt Gott angesichts all diesem Elend zu tun? Was tut Gott? Gott schickt den Messias. Und das Neue Testament versucht uns eigentlich nichts anderes als zu belegen, Jesus von Nazareth ist der Messias. Gott hat geantwortet. Gott hat eine Lösung für unsere Probleme. Und diese Lösung heißt Jesus von Nazareth oder Jesus Christus. Er ist die Antwort. Er ist die Lösung Gottes. Da gibt's keine andere Alternative dazu. Da gibt's auch keine andere Antwort in der Bibel. Wir finden keine andere Antwort auf die große Frage, wie wird das mal, wann, was tut Gott, damit hier mal alles zum Guten kommt? Die einzige Antwort, die das Neue Testament kennt, heißt Jesus Christus. Er ist der Messias, er ist der Gesalbte, er ist derjenige, der dafür sorgen wird, dass alles wieder ins Lot kommt, dass alles wieder gut kommt. Er ist die Lösung oder Erlösung Gottes. So, das war jetzt ein großer Bogen, ein großer Einstieg. Jetzt gehen wir in den Palmsonntag hinein. Aber mir ist es wichtig, dass wir das mit dem Messias verstehen und dass wir auch dieses Konzept verstehen vom Messias. Denn wir werden uns jetzt den Palmsonntagsbericht anschauen. Palmsonntag ist der feierliche Einzug von Jesus in Jerusalem. Und so mit Palmsonntag beginnt die Karwoche. Wir lesen das Ganze nach dem Lebensbericht des Matthäus, also der Zöllner, der zum Glauben gekommen ist, der Nachfolger von Jesus wurde und der dann viele Jahre, nachdem Jesus schon weg war, so einen Lebensbericht geschrieben hat. Und er versucht in seinem Bericht eigentlich nichts anderes als zu sagen, liebe Leute, Jesus ist der Messias. Jesus von Nazareth ist der Messias, den Gott uns geschickt hat. Und so geht die ganze Sache los, Matthäus Kapitel 21. Kurz vor Jerusalem kamen sie, sind Jesus und seine Jünger, zu der Ortschaft Bethphage am Ölberg. Also jetzt, wenn man so will, jetzt hat Jesus hat Wunder getan, hat gepredigt und jetzt kommt das Ganze langsam zum Höhepunkt. Wir sind bei Matthäus Kapitel 21. Jesus und seine Jünger sind auf dem Weg nach Jerusalem oder Zion. Kennt ihr vielleicht die Zionisten? Zion ist dieser heilige Berg in Jerusalem. In Jerusalem ist der Tempel, da wird die Gegenwart Gottes gefeiert, da ist der hohe Priester, der Dienst kommt so. Und der da dient. Und jetzt kommt Jesus mit seinen Jüngern, die gehen jetzt nach Jerusalem. Das ist sozusagen der Einzug zum Finalspiel. Das ist wie wenn Weltmeisterschaft ist und das Finale im Stadion der Hauptstadt, da ziehen die jetzt ein. Also jetzt kommt alles zum Höhepunkt. Und so zieht Jesus vom Ölberg her nach Jerusalem ein. Und hier haben wir übrigens schon den allerersten Hinweis auf den Messias. Der Prophet, der Seher Zacharia, von dem werden wir nachher auch noch hören, der hat prophezeit 500 Jahre vor Jesus, und das lag schon schriftlich vor, dass wenn der Messias kommt, wenn dieser Erlöser kommt, dann wird er vom Ölberg her kommen. Der wird vom Ölberg her nach Jerusalem kommen. Deshalb ist da heute ein großer jüdischer Friedhof zwischen Ölberg und Jerusalem. Also damit wird hier schon gesagt, jetzt kommt der Messias. Da erfüllt sich die Verheißung. Gott macht sein Wort jetzt wahr. Jetzt passiert's. Jetzt kommt er. Der Christus, der Gesalbte. Und dann geht die Geschichte weiter. Dort schickte Jesus zwei Jünger fort mit dem Auftrag, geht in das Dorf da drüben. Gleich im Ortseingang findet ihr eine Eselin und ihr Junges angebunden. Bindet beide los und bringt sie mir. Und wenn jemand etwas sagt, dann antwortet, der Herr braucht sie. Dann wird man sie euch sofort geben. Beziehungsweise in anderen Übersetzungen heißt, dann wird er sie auch nachher wieder zurückbringen. So, jetzt haben wir hier groß Messias, und jetzt geht's da plötzlich um so Banalitäten wie Esel. Gell, was hat denn das jetzt hier mit dem Messias zu tun? Diese Eselsgeschichte hat mich auch ein bisschen beschäftigt. Warum ist es dem Matthäus wichtig, uns das so aufzuschreiben? Was will er damit sagen? Nun, zunächst mal muss man Folgendes wissen. Was der Esel damals war, das ist heute, denke ich, so der VW Caddy. Guck mal. Seht ihr die Ähnlichkeit? Gell? Ich weiß, es hat ein paar Caddy-Fahrer. Ihr müsst heute ein bisschen leiden. Nehmt man es nicht krumm, gell? Aber man kann ja nicht immer noch auf den Opel-Fahrern rumhacken. Also, das, was der Esel damals war, ist heute der Caddy. Ist ein Auto ohne Gefühl, sieht aus wie ein Brotkasten. Aber, und jetzt kommt's, saumäßig praktisch. Unglaublich, kann man alles mitmachen. Da kann man, das ist die Allzweckwaffe des einfachen Mannes. Da Transportgerät für alles. Da passen Kinder rein, Fahrräder, der Sperrmüll und der Hund. Und alles miteinander. Kann man alles machen. Muss man auch nie ausräumen, das Auto. Findet man immer noch ein Eckle, wo man das reinschieben kann. Zur Not kann man in diesem Auto übernachten. Da geht irgendwie alles mit. Das war der Esel damals. Das war jetzt kein Mercedes, der Esel damals. Das war kein Porsche oder irgendwas, sondern das war einfach ein Transportgerät. Das war einfach so das Multitool des einfachen Mannes. Da waren nicht viele Gefühle dabei bei so einem Esel. Den hat man halt benutzt und der hat die Sachen rumgeschleppt. Die Leute, die Kinder, die Frau oder was man halt was oder das Wasser, was halt nötig war. Und jetzt weiß Jesus offensichtlich, da auf diesem Parkplatz vor dem Dorf, da steht so ein Caddy. Und nebendran ein Polo, das Baby vom Caddy. Und die soll man jetzt holen. Einfach abholen. Und Jesus, der leiht sich ja diesen Esel nur. Aber das spürt man dann auch schon wieder, er tut es mit der Vollmacht eines Königs. Er braucht's und er nimmt sich's. Ja, der Herr braucht's. Jetzt muss man sich sagen, ja, okay, ist ja witzig alles und nett, aber warum steht es in der Bibel? Was ist der Wert von diesem Beitrag? Was ist der Gehalt? Und dann die Frage, woher weiß eigentlich Jesus, dass da diese Esel sind? War der da schon öfters? Kennt er den Besitzer? War das ein allgemeiner Eselparkplatz da? Standen die da immer rum? Oder war das was Prophetisches? Und das hat mich bewegt natürlich und beschäftigt in der Vorbereitung. Und da gibt's im Alten Testament wiederum, also im jüdischen Teil der Bibel, gibt's da eine ganz erstaunliche Parallele. Da gibt's eine ähnliche Eselsgeschichte. Die geht in aller Kürze so. Da ist der Vater eines Mannes namens Saul. Und dem sind die Esel abgehauen. Zwei, drei Esel, die sind weg. Der Caddy fehlt, jetzt kann man nichts mehr schaffen. Ja, die Esel müssen wieder her. Und dann schickt er seinen Sohn, den Saul, mit dem Knecht los. Die sollen die Esel suchen, die abgehauen sind. Und der Saul mit seinem Knecht, mit seinem Diener, die machen sich da auf den Weg und die ziehen durchs Land auf und ab, von Norden nach Süden, von Osten nach Westen. Die finden die Esel nicht. Aber ihnen begegnet ein ganz anderer Mann, nämlich der Prophet Samuel. Prophet Samuel, das war sozusagen, wenn man so will, der Ronaldo unter den Propheten. Das war wirklich also eine Nummer. Bedeutender Prophet, einer der bedeutendsten Propheten überhaupt. Den finden sie, nicht die Esel. Die finden den Prophet Samuel. Und der Samuel, der weiß nichts Besseres, als diesen Saul wiederum zum ersten König von Israel zu salben. Da sind wir wieder bei gesalbt, der Christus. Der salbt den und sagt, und du wirst der erste König. Vorher gab es keinen. Du bist der von Gott auserwählte König. Und dann kommt der Heilige Geist auf diesen Saul und er gerät in Verzückung, wie es da heißt. Total ekstatische Erfahrung, tanzt und so weiter. Er beruhigt sich wieder, kommt wieder zur Ruhe. Und dann sagt der Samuel zu dem, da hinten sind übrigens deine Esel. Gehst da hinter den Wald und dann den Weg hoch, dann findest du deine Esel. Und da geht der Saul hin und tatsächlich, da sind die Esel. Jetzt versteht ihr den Link. Wenn jemand weiß, wo die Esel sind in der Bibel, dann ist das ein bedeutender Mann, dann ist das ein bedeutender Prophet oder womöglich mehr. Also hier haben wir schon den nächsten Hinweis auf den Messias. Die Geschichte geht dann so, ich greife es jetzt ein bisschen vor. Jesus lässt sich die Esel bringen. Das funktioniert tatsächlich. Die können die Esel mitnehmen. Die zwei Jünger holen die zwei Esel. Und Jesus setzt sich auf die Esel. Das werden wir nachher dann auch sehen. Und reitet da ganz feierlich in Jerusalem ein. Und jetzt fühlt sich der Matthäus, der ja diesen Bericht aufgeschrieben hat, der fühlt sich jetzt noch genötigt, uns nochmal einen Hinweis auf den Messias einzuschieben. Und sagt, liebe Leute, versteht ihr, was da gerade passiert? Und dann zitiert der Matthäus schon lag damals schriftlich schon vor, aus dem jüdischen Teil, wiederum aus dem Propheten Sacharja. Und er zitiert und sagt, damit sollte in Erfüllung gehen, was der Prophet angekündigt hatte. Sagt der Zionsstadt, der König kommt jetzt zu dir. Er verzichtet auf Gewalt. Er reitet auf einem Esel und auf einem Eselsfohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Hier, Caddy, Lasttier. Also, der Matthäus zitiert eine alte Prophetie, die war damals schon alt, die war damals schon 500 Jahre alt. Das war so eine Messias-Prophetie und sagt, liebe Leute, guck mal, der holt die Esel, kapiert ihr's? Der ist der Messias. Weil die Propheten haben gesagt, wenn der Messias kommt, dann kommt er vom Elberg her und dann kommt er hier auf diesem Esel und dem Fohlen einer Eselin daher. So kommt der Messias. Was richtig cool ist, das Original dieser Prophezeiung liegt uns auch vor, im Prophet Sacharja. Dort heißt es folgendermaßen, juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, Jubel und Jauchzen, also hier reinste Freudeneuphorie, Kehlenrufe vor Freude. Siehe dein König, der König kommt zu dir, gerecht ist er und Rettung wurde ihm zuteil, demütig ist er. Er reitet auf einem Esel, ja, auf einem Esel, dem Jungen einer Eselin. So, das war die Prophezeiung und die war schon bekannt. Und die Leute haben gewusst, wenn das passiert, dann erfüllt sich das, dann kommt der Messias, der kommt so daher. Und genau diese Prophezeiung, die zitiert der Matthäus, die erfüllt sich hier. Und wenn Jesus dann einzieht in Jerusalem auf dem Esel und dem Eselsfohlen, dann war klar, jetzt erfüllt sich das. Jetzt kommt die Antwort Gottes. Jetzt endlich ist die Lösung und die Erlösung da, denn jetzt kommt der Messias, der Christus, der Gesalbte oder eben der König, der göttliche König, so wie der Saul im Alten Testament. Jetzt geht diese Prophezeiung interessanterweise noch weiter. Das hat Matthäus nicht zitiert. Die geht weiter und dort heißt es dann folgendermaßen, also direkt Vers 9 und dann kommt direkt Vers 10 und das wird eine ganz universelle Prophezeiung. Dort heißt's: Ausmerzen werde ich die Streitwagen aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem. Also es gab nicht nur Esel, da gab es noch ganz andere Gefährte und auch andere Tiere. Ausgemerzt wird der Kriegsbogen. Er wird den Nationen, dieser König, dieser Messias, Frieden verkünden. Frieden für die Nationen und seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde. Also wenn dieser Messias kommt, sagt der Sacharja, dann kommt er auf diesen Eseln daher. Und dann gibt es ein weltweites Friedensreich. Dann wird Gott endlich Schluss machen mit aller Gewalt. Endlich keine Atombomben mehr. Endlich brauchen wir keine 2% Rüstungsbudget mehr. Wir müssen Frieden nicht mehr mit Gewalt schaffen. Das hört alles auf. Das hört alles auf. Unter diesem einen Herrn, der auf der ganzen Welt dann regiert, gibt's Frieden. Und jeder kann in Frieden leben, wo er leben möchte. Das kann man natürlich sagen, ja, schöne Prophetie, aber die hat sich ja noch gar nicht erfüllt. Also Streitwagen und Rosse, gut, wie viel Rosse es aktuell in Jerusalem noch gibt, weiß ich nicht, aber irgendwelche Panzer und Kriegsgerät gibt's da noch zuhauf. Frieden gibt's dort nicht und auch in unserer Welt gibt's noch viel zu wenig Frieden. Also, und hier wird eine Riesenspannung, hier geht eine Riesenspannung auf. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen. Denn die ist elementar für den christlichen Glauben. Ohne die kommt man nicht klar. Findet man keine, wenn man die nicht verstanden hat, dann hat man keine Orientierung im Glauben. Gell? Es hat begonnen. Dieser Messias ist gekommen. Aber das ist noch gar nicht fertig. Wir warten da auch noch auf was. Bei dem Propheten Sacharja in der Bibel ist da nicht, da ist gerade mal, also im Original nicht mal eine Leerzeile dazwischen. Nicht mal eine Leerzeile. In unserer deutschen Übersetzung ist eine Leerzeile dazwischen. Eine Leerzeile. Aber da rein passt die ganze Kirchengeschichte. Muss ich das mal vorstellen. Was für die römisch-katholischen, der Vatikan ist, ist ja für die Täufer, also zumindest für die mennonitischen Täufer, die gehören ja da auch so am Rande dazu, das Behalt in Ohio. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist ein riesiges Rundgemälde. Da ist die ganze Kirchengeschichte aufgezeichnet von Jesus, dann die Reformation, Zwingli und wie die ganzen Täuferführer heißen. Auch übrigens der Gründer unserer Bewegung, Samuel Heinrich Fröhlich hieß der, falls euch interessiert. Auch sogar er ist dort eingezeichnet. Eine ganze Kirchengeschichte, riesiges so ein Rundgemälde. Ich habe da eine Führung gemacht, ich muss gerade weinen, das hat mich so bewegt. Hier, das sind die Bilder, die kann man jetzt nicht gut erkennen. Müsst ihr hin, wenn es irgendwie geht, ist natürlich nicht so einfach, ist ja in Amerika. 2000 Jahre Kirchengeschichte liegen da dazwischen. Muss ich das mal vorstellen. In der Bibel nichts, beziehungsweise eine Leerzeile. 2000 Jahre Kirchengeschichte liegt dazwischen. Das hat begonnen, aber das ist noch nicht vollendet. Der zweite Teil dieser Prophetie, der hat sich noch nicht erfüllt. Mir war es wichtig, dass wir die Deko heute noch hier lassen. Also das ist kein Fehler, oder das ist nicht, weil unser Deko-Team zu faul wäre. Die sind alles andere als faul. Sondern dieses Gebet, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, das liegt genau da dazwischen. Wir beten, dass dieses Reich kommt. Es hat begonnen. Es hat mit Jesus begonnen. Der Messias ist gekommen. Und zeichenhaft erfüllt sich das immer wieder. Wir erleben da, wir können, dürfen ab und zu ein bisschen kosten, ein bisschen nippen an dem, was da uns in Zukunft erwartet. Wenn Menschen sich vergeben und sich versöhnen, wenn Ehen wieder heil werden, wenn Menschen ein neues Leben beginnen, dann ahnen wir ein bisschen was von diesem Reich, das da kommt. Aber es ist eben noch nicht da. Und deshalb lehrt uns Jesus zu beten, dein Reich komme. Hier, das ist das Reich, das da kommen soll. Das Friedensreich, des Königs, des König von Jesus, des Messias. Jetzt, warum das so ist? Warum kommt der nicht einmal mit einem Schlag und dann wird alles erledigt? Er wäre doch viel besser. Weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Aber so ist die Botschaft der Bibel. Es ist wichtig, das zu verstehen. Thomas hat es ja in seiner Predigt vor 3 Wochen mit dem Fußballspiel verglichen. Und dann hat er den FC Bayern gewählt, der dann in der Woche prompt fast noch gegen Heidenheim verloren hätte. Dachte ich, okay, wähle ich vielleicht eine Mannschaft, die ein bisschen zuverlässiger ist im Gewinnen. Für das Beispiel. Und sein Bild war ja, Bayern gewinnt, führt hier, wie viel war es? 8-0 oder? 6-0. In der 88. Minute. Gegen Freiburg. Okay, gegen Freiburg gewinnen ist, glaube ich, jetzt nicht so schwierig. Jetzt machen wir mal, Stockach spielt gegen Überlingen. Ne? Stockach spielt gegen Überlingen und Stockach führt in der 88. Minute mit 6-0. Also, sind beides übrigens Stockach 0-9, Überlingen 0-9. Stockach führt, Haus hoch, das ist eigentlich klar, die werden das Spiel machen. Und was machen die Überlinger? Die haben ja noch ein bisschen Spielzeit. Die wollen nicht mehr gewinnen, die hacken einfach drauf. Die hacken drauf, was geht. Die machen es den Stockachern so richtig schwer. Und dann wollen sie wenigstens noch 2, 3 mitnehmen, die dann auch noch nimmer spielen können hinterher. Das ist ihr Ziel. So, und das war das Bild von Thomas. Und das leuchtet total ein. Der Sieg ist da. Der Jesus ist da. Der Messias ist schon gekommen. Aber noch läuft die Spielzeit. Es ist noch nicht vollendet. Wir sind noch mitten im Spiel. Und je länger das Spiel geht, beziehungsweise je kürzer das Spiel noch dauern wird, desto brutaler und desto heftiger wird's. Das ist genau die Situation. Auf das warten wir, dass endlich der Schlusspfiff kommt. Aber solange der Schlusspfiff noch nicht gekommen ist, beten wir, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und wir setzen alles dran, dass es hier auch zeichenhaft umgesetzt wird. Aber wir dürfen uns auch nicht wundern, dass der Feind oder der Gegner, über den hat Thomas ja gepredigt, jetzt nun mal, weil der weiß ja, dass er verloren hat. Der will doch gar nicht mehr gewinnen. Der will uns einfach nur noch ummachen, niedermachen. So, und wie geht's weiter? Die beiden Jünger gingen hin und taten, was Jesus ihnen befohlen hatte. Also, die holen die Esel. Esel holen wird erledigt. Und dann geht's weiter. Sie brachten die Eselin und ihr Junges und legten ihre Kleider darüber und Jesus setzte sich darauf. Also Jesus setzt sich in den Caddy und jetzt geht's nach Jerusalem. Und die Menschen damals, Juden, und das war ja nur das Passafest, sind alle frommen Juden, haben sich ja da versammelt. Die sind von überall her gekommen. Nicht denen der Glaube nicht so wichtig war, sondern denen es ganz wichtig war. Die haben sich versammelt. Die sind alle da in Jerusalem. Die kennen sich natürlich aus mit der Bibel. Die wissen Ölberg. Die wissen die Eselsuche. Jetzt kommt er dann auf zwei Eseln. Zacharia, die wissen, jetzt, hier ist jemand, der sagt, er ist der Messias. Hier erfüllt sich möglicherweise die Prophezeiung. Und so zieht dann Jesus in Jerusalem ein. Viele Menschen aus der Menge breiteten ihre Kleider als Teppich auf die Straße. Stimmt das hier? Ha ja. Das ist ein komisches Deutsch irgendwie. Andere rissen Zweige von den Bäumen und legten sie auf den Weg. Und die Menschenmenge, die Jesus vorauslief und ihm folgte, rief immer wieder, gepriesen sei der Sohn Davids. Hier, der David, der Nachfolger von Saul. Heil dem, der im Auftrag des Herrn kommt. Gepriesen sei Gott in der Höhe, oder wörtlich, Hosianna, Hosianna. Also unter einem Riesenjubel, unter riesen Euphorie, unter riesen Begeisterung zieht Jesus in Jerusalem ein. Endlich ist er da, der lang ersehnte Messias, die Lösung, die Erlösung Gottes. Endlich, endlich, endlich ist sie da. Und hier kommt der Messias, hier kommt er also. Jetzt ist es endlich soweit. Gepriesen sei Gott in der Höhe. Hosianna, gepriesen sei der, der da kommt. Jetzt, wenn man den Einzug sich ein bisschen genauer betrachtet, dann muss man sagen, ja, ist schon ein bisschen speziell, das, was hier abläuft. Ich war vor 2 Wochen, war eine Zeit lang am Flugplatz in Mengen, musste da 1,5 Stunden auf jemand warten und habe das da so ein bisschen beobachtet. Und dann geht es so, da kommt da erst so ein Pilot, so ganz schick angezogen daher, dann geht der größte Hangar auf, den es gibt, kommt so ein Business-Jet raus, kommt der zweite Pilot auch ganz schick daher, dann werden die Turbinen da angemacht, das Ding läuft warm, wird alles vorbereitet, dann geht's Klepple vorne auf, die Türe, Riesenteil, die 2 Piloten stehen da und warten und warten und warten und warten. Und irgendwann schießt ein Range Rover her, da rennt einer raus, steigt in den Flieger ein, kurz Hallo zu den Piloten, die rennen hinterher, Klappe zu und das Ding hebt ab und weg. Und in dem Moment wusste ich, das war jetzt nicht der Stadtfahrer von Mengen. Ganz schön schlau. Das war jetzt irgendjemand anders. Wenn jemand Wichtiges kommt, da wird doch aufgefahren. Da kommt man doch nicht mit dem Caddy daher. Da ist der Cadillac, den nutzt man da. Oder irgendwas anders. Da protzt man Sicherheitsleute vorne, hinten, da ist richtig was geboten, wenn jemand Wichtiges kommt, wenn dann nur jemand so Wichtiges kommt wie der Messias, die Lösung und Erlösung Gottes. Da muss doch ganz anders zugehen. Wie kommt jetzt der daher? Auf 2 Eseln. Und das Junge, das kann ja nicht mal ohne die Mutter sein. Drum sind's 2. Das würde gar nicht mitgehen, wenn die Mutter nicht dabei wäre. Also muss man die Mutter halt auch noch mitschleppen, dass das Ding überhaupt läuft. Das Fohlen. Dass er sich da drauf sitzen kann. Und dann gehört's ihm ja nicht mal. Ist ja nicht mal sein Besitz. Also ich glaube nicht mal Angela Merkel würde mit dem geliehenen Caddy irgendwo einfahren. Also, wenn, dann muss er schon aber dich auch noch das Zeug ausleihen, nachher wieder zurückbringen. Was ist denn das für ein Einzug? Und damals gab's ja, jetzt kann man sagen, vielleicht gab's ja nur Esel damals, das stimmt nicht. Damals gab's durchaus schon Rösser, haben wir ja schon gesehen. Der S500, der Businessjet der damaligen Zeit war die Quadriga. So ist man eingezogen als König. So sind die Cäsaren und die Feldherren in Rom eingezogen. 4 Rosse vorne dran, dann steht man da aufrecht und dann geht's rein und dann geht der Jubel los. Aber da flackt man doch nicht auf so einem Eselsfohlen rum, das da seiner Mutter hinterher tappelt. Das ist der Unterschied hier zu Jesus. Statt roter Teppich gibt's verschwitzte Kleidung und rausgerissene Palmwedel. Was ist denn da die Botschaft? Ja, die Botschaft ist doppelt. Die Botschaft, ja, Jesus ist der Messias. Ganz eindeutig. Ja, er ist der Messias. Aber nein, er ist ganz, ganz, ganz anders als die Mächtigen von damals und ganz anders als die Mächtigen von heute. So sieht die Antwort Gottes aus. So ist unser Jesus. Luther sagt, da steckt das ganze Evangelium schon in diesem Ereignis. Und ich finde, er hat total recht. Esel statt Quadriga, T-Shirt statt roter Teppich. Und hier kommt ein König des Friedens. Er verzichtet auf Gewalt, so hat es die Gute-Nachricht-Übersetzung vorher übersetzt. Er ist sanftmütig, demütig, er ist gerecht. Und der König des Friedens kommt nicht und tritt an und wird wieder eine neue Gewaltregierung errichten, die wieder die Herrschaft übernimmt. Nein, wenn er kommt, haben wir ja gehört, dann herrscht Frieden, dann werden die Streitwagen zerbrochen, dann wird dieses Kriegsgerät abgeschafft, dann ist endlich Frieden. Dann geht es nicht mehr darum, wer hat die größte Atombombe, wer kann die anderen am meisten erschrecken, wer ist der Wichtigste und der Mächtigste und der Stärkste, wer ist der größte Gorilla? Nein. Mit ihm geht es ganz anders, mit Jesus, ein König des Volkes, der Demut, der Einfachheit. Ja, er ist der Messias, aber ganz anders als alle anderen. Und wenn ich so drüber nachdenke, denke ich, ich kann mir keinen besseren vorstellen. Ich kann mir keinen besseren König vorstellen. Ich kann mir auch keinen besseren König vorstellen, dem ich freiwillig nachfolge. Den anderen muss man ja. Ihm darf man und ihm will ich. ihm will ich nachfolgen. Und das ist die Einladung auch, zu sagen, jawohl, Jesus, unter dein Reich, unter deine Herrschaft, da gehe ich mit, da bin ich dabei, dir folge ich nach, mit dir lebe ich. Ich kann mir keinen besseren vorstellen. Einen, der so daherkommt, ja, mit dem gehe ich. Der wird es auch gut mit mir machen. Der wird mich nicht über die Klinge springen lassen. Der wird sich nicht mit Gewalt durchsetzen. Dem will ich nachfolgen. Also finde ich, das spricht total für Jesus, dieses Bild. Also, und jetzt herrscht da dieser riesige Jubel, jawohl, Jesus, Jesus, jetzt geht's los, Riesen-Euphorie, Hosianna, alles wird gut, jetzt endlich Jesus. Die Leute sind begeistert und sie ahnen, jawohl, hier kommt der Messias. Und natürlich haben die den Zacharia im Hinterkopf, gell, die wissen das und sie wissen nicht, was wir heute wissen. Sie wussten nicht, dass das hier irgendwie, dass da noch ein bisschen Luft dazwischen ist, zwischen dem ersten Teil der Verheißung und dem zweiten. Und dann geht diese Karwoche los und irgendwie läuft es mit dem Messias aber jetzt mal gerade gar nicht so, wie erwartet. Ja, also Kriegswagen zerbrochen, Machtantritt, Römer raus, da passiert irgendwie gar nichts. Der lässt sich da gefangen nehmen, sagt nichts und wenn, dann versteht man nicht, was der eigentlich will. Alles ein bisschen komisch. Also die sind total enttäuscht und frustriert oder können es nicht einordnen. Und was passiert? Und es passiert innerhalb von ganz wenigen Tagen, innerhalb nur von ein paar Tagen. Jesus wird gefangen genommen und wird dann da vor so ein öffentliches Tribunal gestellt. Und dann heißt es ja, es war üblich, und ich muss jetzt ein bisschen in die Karwoche, sonst schon schwer der Jubel irgendwie, man muss es ein bisschen einordnen können. Es war üblich, dass der römische Statthalter, Pilatus, Pontius, zum Passafest einen Gefangenen begnadigte, den das Volk bestimmen durfte. Und Jesus ist ein Gefangener. Damals gab es einen berüchtigten Gefangenen, der Jesus Barabbas hieß. Als nun die Volksmenge versammelt war, fragte Pilatus, wen soll ich euch geben? Jesus Barabbas oder Jesus den angeblichen Retter? Könnte ja nur sein, er ist der Retter. Der Messias, der Gesandte Gottes, wen wollt ihr? Wen gebe ich euch, den Breivik oder den Jesus? Wen wollt ihr, den Bin Laden oder den Jesus? Wen wollt ihr? Und der Statthalter fragte noch einmal, wen von den beiden soll ich euch rausgeben? Und dann schreien die, wir wollen den Breivik. Wir wollen den Barabbas, wir wollen den Terroristen. Und was soll ich mit Jesus machen, eurem sogenannten Retter? Fragte Pilatus weiter. Kreuzigen, riefen sie. Kreuzigen, was hat er denn verbrochen? Fragte Pilatus. Aber sie schrien noch lauter, kreuzigen, kreuzigen. Total krass, oder? Einzug mit dem Ruf der Menschenmenge. Gepriesen sei der Sohn Davids. Heil dem, der im Auftrag des Herrn kommt. Gepriesen sei Gott in der Höhe. Und dann ein paar Tage später, kreuzigen, kreuzigen, kreuzigen. Gar ist kein Jubel mehr. Ich finde das sehr, sehr bitter. Und übrigens auch sehr erschreckend. Das zeigt mir auch übrigens, wie wenig der Jubel der Menschen wert ist. Wenn die Erwartungen nicht erfüllt werden, dann ist schnell Schluss mit lustig. Jubel gibt's für Erfolg, Jubel gibt's für Macht. Jubel bekommen die, die oben stehen. Aber was? Was, wenn der Erfolg ausbleibt oder der scheinbare Erfolg? Macht mich persönlich auch betroffen. Ich bin ein Mensch, der es sehr genießt, wenn er gelobt wird und wenn man mich öffentlich irgendwie da hofiert. Natürlich gefällt mir das. Das ist alles sehr, sehr wackelig. Sehr, sehr wackelig. Schnell ist man der Held und schnell wieder der Buhmann. Fußballtrainer, glaube ich, können das am meisten nachvollziehen. Wie schnell das gehen kann. Dass man ganz oben steht und ganz tief fällt. Und selbst Pastoren können hochsteigen und tief fallen. Sehr tief fallen. Und genau das ist das Schicksal hier von Jesus. Der erfüllt die Erwartungen nicht. Ja, natürlich wollen wir einen Messias, aber doch keinen so einen Esel-Messias. Wir wollen einen Pferd-Messias, einen Quadriga-Messias. Wir wollen keinen, ja, wir brauchen einen Messias, aber keinen Caddy-Messias. Wir hätten gerne einen Porsche-Messias. Wir hätten gerne einen gescheiten Messias. Wir brauchen einen, der da jetzt mal was macht, der durchputzt, der durchgreift, der alles erneuert. So schnell kippt die Stimmung gegen Jesus. Und da bin ich jetzt total mittendrin in meinem Leben. Und da sind wir wieder mitten auch in dieser Spannung von diesen Propheten. Ja, ich glaube daran, dass Jesus der Messias ist. Die Lösung und die Erlösung Gottes. Und das Ganze hat begonnen. Aber das Warten auf die Vollendung, das Warten auf diesen zweiten Teil, das zermürbt mich manchmal. Das zermürbt mich manchmal regelrecht. Und ich denke, ja Mensch, Jesus, das habe ich mir eigentlich ein bisschen anders vorgestellt. Jetzt bin ich 40 Jahre alt, immer noch zynisch, immer noch ironisch und selbstherrlich und was auch immer. Geht das nicht ein bisschen schneller? Wann kommt denn dieses? Wann? Wann wird es soweit sein? Ich hätte auch gern manchmal mehr Porsche, weniger Caddy, mehr Quadriga, weniger Esel. Und so gibt es Zeiten des Jubels im geistlichen Leben und die gibt es auch immer wieder. Hosianna, Jesus, super. Und dann gibt es Zeiten, und ich nenne die mal die Zeiten der Treue. Das sind die Zeiten der Treue. Da stehe ich am Rand und denke, so wie die Menschen damals, Mensch, Jesus, irgendwie habe ich mir das jetzt gerade anders vorgestellt. mit dem Messias, mit dir. Ich hätte jetzt da irgendwie das erwartet, dass es jetzt schneller geht. Wo bleibt das Friedensreich? Wo bleibt die Verwandlung? Wo bleibt die Erlösung? Und die Botschaft heute ist, Jesus ist die Antwort Gottes. Jesus ist die Lösung und die Erlösung. Es gibt keine Alternative in der Bibel, finden wir keine Alternative. Jesus von Nazareth, er ist der Messias. Er wird mich und er wird uns, wenn wir das wollen, da rausführen und in ein neues Leben und in ein neues Reich führen. Und das will ich glauben, da will ich ihm vertrauen und ihm weiter nachfolgen. Und da gibt es Zeiten des Jubels, da ist es einfach, wenn man spürt, jetzt kommt der Messias, jetzt geht's ab. Jawohl, super, Hosianna. Und dann gibt es Zeiten der Treue. Da sagen wir nicht, kreuzigt ihn, weg mit ihm. Nein, da bleiben wir ihm ganz treu. Bleiben wir ganz treu, bis dann wieder eine Zeit des Jubels komme. Und wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, dein Name werde geheiligt. Wir beten drum und bitten Gott, dass er das schenkt. Und so können wir auch die nächste Woche in den Blick nehmen. Was wird passieren, wenn Jesus nicht vorher wiederkommt? Was wird passieren? Es werden wieder über 1000 Kinder an Unterernährung sterben und 15 Menschen im Mittelmeer ertrinken und 14 Menschen ermordet werden und 1900 Babys abgetrieben werden. 700 Tier- und Insektenarten werden aussterben und 2900 Ehen geschieden. Scheint schlimm, so in die Woche zu gehen. Aber, und jetzt dürft ihr mich nicht falsch verstehen, Gott lässt es nicht kalt. Und es geht nicht darum zu sagen, jetzt warten wir halt, bis der Jesus wiederkommt, irgendwann wird er schon richten. Wenn ich irgendeinen Beitrag leisten kann, irgendeinen, damit sich hier was ändert, dann will ich den tun und dann sind wir gefordert, den zu tun. Da möchte ich alles dran setzen. Aber Gott hat eine Antwort darauf. Gott hat eine Antwort auf diese Not. Und die Antwort heißt Jesus Christus. Er ist der Messias, der Erlöser. Er ist derjenige, der das Blatt wendet. Und die Propheten fordern uns auf, uns zu freuen. Juble laut und jauchze Tochter Zion oder Gemeinde Lindenwiese. Siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht ist er und Rettung wurde ihm zuteil. Demütig ist er und er reitet auf einem Esel, ja auf einem Esel, dem Jungen einer Eselin. Dieser Teil hat sich erfüllt, der Prophezeiung. Der hat sich vor 2000 Jahren erfüllt. Und weil sich der erste Teil der Prophezeiung erfüllt hat, wissen wir, dass sich der zweite auch erfüllen wird. Und wir erleben es ja manchmal, so zeichenhaft so. Manchmal blitzt ein bisschen was auf. Ja, und manchmal ist das Warten frustrierend. Das Warten, wann wird es denn endlich soweit sein? Aber die richtige Antwort ist nicht, kreuzigt ihn, sondern die richtige Antwort ist Treue. Treue, Vertrauen und Festhalten, dass Jesus dieser Messias ist. Und beten, dein Reich komme und dein Wille geschehe und dein Name werde geheiligt. Und dann wird der Tag kommen, wo wir erleben werden, dass die Streitwagen aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem ausgemerzt werden und die Panzer und die Atombomben und die Grenzen und die Ungerechtigkeit. Wir werden erleben, dass die Kriegsbogen ausgemerzt werden und die Waffen und die Gewalt und das Recht des Stärkeren. Und wir werden erleben, dass er den Nationen Frieden verkünden wird und dass seine Herrschaft und sein Reich von Meer zu Meer und vom Strom bis zum Ende der Erde geht. Und dann werden wir mit Jesus als König leben bis in alle Ewigkeit. So segne euch Gott. Amen.